Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen herzlichen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich grüße Sie zu einer Stunde mit Heinrich Bedford Strohm. Er ist Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern und war 7 Jahre lang Vorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Herzlich willkommen, Herr Bedford Strohm.
Ja, hallo, guten Morgen.
Für unser Gespräch verpassen Sie ja eine Stunde einer Tagung der Kirchenkonferenz der EKD. Das ist aber nicht der erste Termin, den Sie heute haben, oder? Hätten.
Ja, das ging schon ein bisschen früher los. Vor allen Dingen habe ich mein Morgenvideo gemacht. Das mache ich Montag, Mittwoch, Freitag und heute ist Mittwoch. Und heute bin ich eben in Berlin, also suche ich mir eine Location. Und es war in dem Fall der Reichstag, weil ich da in der Nähe übernachtet habe. Und dann gehe ich dahin, suche mir die richtige Sonne, das richtige Licht und den richtigen Hintergrund.
Dann halten Sie das Handy so?
Dann habe ich so einen Selfie-Stick dabei und stecke das Handy rein mit dem Ansteckmikro. Und dann rede ich 2 Minuten über einen Bibeltext. Das war heute die Losung. Das ist so ein Bibelvers für jeden Tag, so ein kleines Büchlein, die ich oft nehme. Und dann beziehe ich das auf aktuelle Fragen. Heute war es das Thema Flüchtlinge zum Beispiel.
Mhm. Und lassen Sie sich dann auch vom Ort so inspirieren, was so drumherum passiert? Also, oder ist das ein vorgeschriebener Text, den Sie...
Der Ort spielt manchmal auch eine Rolle. Ich habe mal was von einem Bahnhof gemacht, da ging es dann um Mobilität, Reisen und so. Aber in der Regel mache ich es aus dem Englischen Garten in München, also wo ich wohne. Da gehe ich dann raus, gehe in den Englischen Garten, da spielt Natur eine große Rolle. Also schöne Naturhintergründe. Und manchmal haben die dann auch einen inhaltlichen Bezug, aber das ist erstmal eigentlich das Setting. Nur wenn ich unterwegs bin, was im Moment viel der Fall ist, dann suche ich mir halt jeweils da, wo ich bin, das Geeignete.
Also wir hören schon, Heinrich Bedford Strohm will mit verschiedensten technischen Mitteln nah bei den Menschen sein. Wie und ob das als Landesbischof tatsächlich gelingt, das erfahren wir hier. Wer Heinrich Bedford Strohm auf seiner Internetseite als bayerischem Landesbischof besucht, der sieht ihn lachend auf dem Fahrrad vorübereilen, sage ich mal. Das ist so 1 von 3 Bildern, Herr Bedford Strohm, mit denen Sie sich ja so ein bisschen beschreiben wollen. Und das steht für Natur als Gottes Schöpfung. Natur als Gottes Schöpfung achten, suggeriert natürlich auch Klimaschutz. Steht da ganz oben bei Ihnen?
Ja, der spielt seit langer Zeit für mich, auch in meiner Biografie, eine ganz besondere Rolle. Schon als Student in den 80er Jahren war das Thema für mich sehr zentral. Lange bevor es Fridays for Future oder sowas gab. Und wir haben als Kirchen etwa bei dem sogenannten konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in den 80er Jahren das ins Zentrum gestellt. Und in Seoul 1990, Südkorea, gab es eine große Weltversammlung der Kirchen, wo die Texte jetzt heute die Dinge enthalten, die in den Regierungsdokumenten stehen.
Denn die Kirche selber mit ihren ganzen Gebäuden und so weiter, da hat ja auch eine Mammutaufgabe vor sich, ne?
So ist es. Genau da sind wir dran. Mhm. Das ist ein großes Ziel, dass wir jetzt wirklich sehr radikal umbauen, um die Klimaziele, um dazu beizutragen, dass die Klimaziele erreicht werden können. Und dazu sind Gebäude ganz zentral. 90%, knapp 90% aller CO2-Emissionen meiner bayerischen Landeskirche stecken in Gebäuden. Und deswegen ist das der
Hauptschwerpunkt. Ach so, genau wissen Sie das aber auch.
Ja,
also
natürlich.
Es wird so genau hingeguckt.
Ja, wir haben da natürlich intensiv schon Konzepte gemacht und entscheidend ist, sie umzusetzen. Dazu braucht man viel Geld in einer Zeit, wo das Geld eigentlich weniger wird. Da muss man dann viel versuchen, Konsense zu erzeugen, denn wir haben in der evangelischen Kirche nicht irgendwie einen Bischof, der da oben sagt, so wird es gemacht, sondern wir haben eine Synode, die das Haushaltsrecht hat und die demokratisches Parlament, sozusagen Kirchenparlament ist, Vertreterinnen, Vertreter der Gemeinden. Und deswegen muss man werben dafür, dass dieses Thema eine hohe Priorität hat.
Und die Kirchen dann vielleicht auch 1-2 Grad kälter bleiben.
Zum Beispiel das. Natürlich sind die großen Kirchen und die alten Kirchen schwer zu heizen. Und deswegen ist das eine der Möglichkeiten, das machen auch viele schon, dass sie etwa im Winter dann in die Gemeindehäuser gehen, wenn die groß genug sind.
Jetzt sind wir quasi mitten im Alltag. Aber wenn Sie jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen, wenn Sie Ihren Glauben in einem Satz erklären sollten oder in vielleicht 2, wie würden Sie es tun?
Für mich ist dieses Wort Gott nicht nur irgendeine Kraft, das ist es auch, aber es ist ein Gegenüber, der über mich selbst hinausweist und etwas, wo ich mich getragen wissen darf, wo ich weiß, ich bin jeden Tag behütet und begleitet, auch in den schweren Zeiten. Mhm. Das ist für mich die Kraft der Gottesbeziehung. Letztlich gibt es nichts, was mich ins Nichts schmeißen kann, sondern ich weiß immer, am Ende bin ich getragen.
Das ist natürlich das, was Sie auch als Pfarrer, als Bischof, als Ratsvorsitzender der EKD weiterzugeben versuchen, denn so einfach ist das nicht, sich tatsächlich immer getragen und geliebt zu fühlen. Ihr besonderes Augenmerk haben Sie immer schon auf die Armen gerichtet, schon in Ihrer Dissertation hieß Vorrang für die Armen. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade Arme sich natürlich nicht getragen fühlen von Gott.
Naja, das ist ja, wenn man die Bibel anschaut, die steckt ja voll mit prallem Leben, und zwar in den Höhen und den Tiefen. Deswegen haben wir in dem Buch der Psalmen ganz kraftvolle Klagepsalmen, wo die Menschen, die unterdrückt sind, die verfolgt sind, sich das aus der Seele schreien, Gott gegenüber aus der Seele schreien, zum Teil auch Gott
wütend sind sich
an, ja, wütend Gott auch klagen, warum es ihnen so schlecht geht. Und etwa das Buch Hiob ist ein ganzes Buch in der Bibel, was nur über diese Frage geht, warum geschieht mir das? Warum, ich habe doch alles, ich bemühe mich doch, ein guter Mensch zu sein, widerfährt mir das? Also in dem Buch Hiob ist sehr eindrucksvoll, dass die einfachen Antworten der Freunde von Hiob, die sagen, na, du hast halt dich nicht richtig genug verhalten, das ist eine Strafe Gottes, solche Geschichten, die werden zurückgewiesen. Das finde ich schon mal ganz stark in dem Buch Hiob, dass diese einfachen Antworten weg sind. Und am Ende, was mich daran berührt, ist, dass Gott dieses Klagen, dieses Leiden Hiobs versteht. Für mich als Christ ist aber dann was anderes noch viel zentraler. Derjenige, von dem wir sagen, er ist Gottes Sohn gewesen, Jesus Christus, der stirbt mit einem Schrei der Gottverlassenheit am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die letzten Worte Jesu am Kreuz. Das ist für mich eigentlich der Schlüssel für meinen eigenen christlichen Glauben.
Aber das ist doch nicht
Weil das heißt, Gott ist mittendrin, da wo Menschen wirklich ganz unten sind.
Also wo Menschen ganz unten sind, also bei den Menschen sein. Das ist ja so ein anderer Punkt, der Ihnen sehr wichtig ist, bei den Menschen sein. Ich finde das so auffällig, dass so oft in höheren Ebenen der Kirchenhierarchie betont wird, wir müssen wieder raus, wir müssen zu den Menschen, wir müssen an die Basis. Das ist doch eigentlich das Normalste, das, was ich voraussetze eigentlich bei Kirche. Warum muss das dauernd so herausgestrichen werden?
Also ich glaube, es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass die Normalität von Kirche sein tatsächlich das auch ist. Etwa durch diesen großen Bereich der Diakonie, der ist ja genau da, wo etwa Obdachlose jeden Tag mit den Problemen kämpfen, wo Menschen arm sind, wo Menschen krank sind, wo Menschen gepflegt werden müssen. Da ist die Kirche über ihre Diakonie ja jeden Tag präsent. Sind. Wenn wir manchmal sagen, wir müssen aus unserer Blase raus oder sowas, dann das ist auch richtig, weil doch deutlich ist, dass in unserem gemeindlichen Leben häufig, nicht überall, manchmal gelingt es sehr gut, aber manchmal dann doch es so ist, dass es ein bestimmtes Milieu ist. Etwa Leute, die bunte Haare haben. Warum sind die nicht in der Kirche, genauso wie alle anderen, die bürgerlicher sozusagen aussehen? Das ist schon eine wichtige Frage. Ich habe da aber auch ganz berührende Erfahrungen gemacht, etwa als ich mich für die Seenotrettung engagiert habe und die Crew der Sea-Watch in Sizilien besucht habe. Menschen, die ganz anders aussehen als die typischen Kirchgänger, mit Ringen in der Nase oder eben buntem Haar. Und dann habe ich da am Ende, als wir Abend gegessen haben, einen Segen gesprochen. Einen ganz normalen, kirchlichen, aus dem Alten Testament stammenden aaronitischen Segen, so nennen wir den. Und das war ein ganz dichter Moment. Und das sind hinterher welche zu mir gekommen, die sagen, das war ganz wichtig, dieser Segen. Da habe ich gemerkt.
Der ganz was anderes war, als was Sie sonst im Alter
haben. Was die sonst mit Kirche verbinden. Und da habe ich gemerkt, es ist in den Köpfen manchmal ein Bild von Kirche da, was längst nicht mehr die Realität abbildet, meins jedenfalls nicht ist. Und manchmal müssen wir schlicht und einfach im Gespräch sein mit Menschen, die vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben, um deutlich zu machen, die Kirche steht wirklich für die Liebe Jesu Christi.
Ja, da muss man dann wahrscheinlich eine ganze Menge aushalten. Ich denke mir, so eine Gemeindepfarrerin beispielsweise, die steht ja mitten im Alltag der Gläubigen, die hört sich wahrscheinlich sowas auch öfter mal an. Sie als Landesbischof, wo stehen Sie mitten in der Gemeinde? Haben Sie noch den Anschluss?
Ja, natürlich. Manchmal wirklich jeden Tag, denn ich bin ja viel unterwegs. Und mein Büro weiß ganz genau, dass ich nie irgendwo auftreten will, da reinkomme und danach wieder rausgeleitet werde, ohne dass ich Zeit habe, mit den Leuten zu reden. Und deswegen ist es sozusagen Pflichtzeit. Anders will ich das nicht. Denn das ist mir am allerwichtigsten, dass ich im Gespräch mit Menschen bin. Das macht mir persönlich auch einfach viel Spaß. Und es ist auch sehr berührend zu sehen, wenn ich unterwegs bin, wie viele tolle Menschen in unserer Kirche mit so viel Liebe arbeiten. Deswegen tut es mir manchmal weh, wenn diese tägliche Normalität nicht in den großen Medien vorkommt, immer, sondern da immer nur das, was schiefläuft, vorkommt.
Wenn Sie so als bekanntes Gesicht irgendwo auftauchen, traut sich da jemand noch tatsächlich mit Kritik an Sie ran? Also so von Gemeindemitgliedern?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das haben die Leute schon inzwischen mitbekommen, dass das mir gerade wichtig ist. Ich möchte hören, was nicht gut läuft. Aber das ist richtig. Manchmal muss man als Landesbischof auch dafür sorgen, dass auch die schlechten Sachen gesagt werden. Aber das ist auch manchmal dann eher ein sehr persönliches Gespräch, was man da führt. Ich sage aber auch, wenn ich öffentlich rede, versuche ich so sehr, wie es irgendwie geht, den Leuten Mut zu machen, mir auch mal was in den Kopf zu werfen, weil ich das wirklich gerne mache, über die kontroversen Themen reden.
Heinrich Bedford Strohm ist als Landesbischof in Bayern sehr viel unterwegs. Herr Strohm, auf Ihrer Facebook-Seite habe ich gelesen, dass Sie gerade in Schweden gewesen sind, bei einer Partnergemeinde. Mhm. Und Sie haben da geschrieben, dass dieser Aufenthalt Kindheitserinnerungen geweckt hat. Das heißt, es waren Familienurlaube. Mhm. Sie als Kind in Schweden?
Ja, das ist in der Tat sehr prägend gewesen. Wir sind meine gesamte Kindheit und Jugend jedes Jahr für 4 Wochen mitten in den schwedischen Wald gefahren. 10 Kilometer im Wald, keine Zivilisation. Wir hatten kein fließend Wasser, kein Strom. Wir haben viel von Beeren, von Pilzen, Pfifferlingen gelebt und gar nicht so viel einkaufen müssen. Wir waren fünf Kinder, also sieben Leute. Und das war ein wunderbarer Urlaub.
Also, weil Ihre Eltern so Natur...
Ja, das war, mein Vater war ja auch Pfarrer und ich glaube, das war für ihn so ein bisschen das Gegenprogramm. Einfach in die Einsamkeit, nicht kommunizieren und einfach 4 Wochen Ruhe. Bei 5 Kindern kann man das natürlich nur Ruhe. Eingeschränkt sagen, aber es war ein See direkt daneben und überall drumherum Seen in Dalsland in Schweden. Das war ein Paradies. Ich empfinde es immer noch als ein Kindheitsparadies. Und wenn man 5 Kinder ist und auch noch die Freunde, die uns da dieses Haus zur Verfügung gestellt haben, die waren auch 4 oder 5 Kinder. Und da hattest du deinen Kindergarten sozusagen und deinen Abenteuerspielplatz schon mitgebracht.
Das ist interessant. Ich habe ähnliche Kindheitserinnerungen übrigens. Nicht jedes Jahr, aber wir waren auch mehrfach in einer ähnlichen schwedischen Hütte an einem See ohne fließend Wasser. Genau. Evangelischer Pfarrerssohn in Bayern. Mhm. Wie, haben Sie das als Kind gespürt, dass Sie da immer so ein bisschen, weiß ich nicht, was anderes sind?
Ja, natürlich war man als Kind öffentliche Person.
Ja, das alle waren Pfarrer der Familie.
Alle waren Pfarrerskinder und wenn irgendwie im Bus irgendwelche Streitigkeiten waren, da war es immer der Pfarrersohn, der war bekannt, der wurde erstmal zur Rechenschaft gezogen. Irgendwann mal hat uns jemand vorgeworfen, wir seien zu frech. Und dann war natürlich, das war in der Gruppe, aber dann war es natürlich der Pfarrerssohn, ich und mein Bruder, die dann, bei dem man sich beschwert hat, wo man sich bei den Eltern beschwert hat.
Also
dann.
Sie hätten immer Vorbild sein müssen.
Ja, genau. Aber also ich so richtig brutal daneben gelangt habe ich, glaube ich, auch gar nicht als Kind. Aber es war immer, wenn irgendwo was war, wo eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen aufgetreten ist, dann war halt der Pfarrerssohn oder die Pfarrerstochter waren diejenigen, die öffentlich identifizierbar waren. Insofern waren wir schon immer auch öffentliche Personen, sogar als Kinder.
Das war ja eher unangenehm, oder? Also klingt
ja, so. ich würde sagen, dass es beides war. Es war auch schön, man war in der Gemeinschaft drin, man war mitten im Leben drin, muss ich sagen, schon als Kind. Wenn ich zur Tür gegangen und es hat geklingelt, dann stand ein Obdachloser da. Dann habe ich als Kind schon mit dem Obdachlosen geredet und habe überlegt, wie können wir dem ein Brot geschmiert und habe ihm das mitgegeben oder ähnliches. Man musste immer schon als Kind auch mitorganisieren ein Stück weit. Und ich habe natürlich auch entweder durch die Musik, meine Geige oder auch mal Schlagzeug im Gottesdienst gespielt. Ich hab also viel dann auch mitgeholfen natürlich als Kind. Dadurch war das schon auch sehr prägend, das muss man schon sagen.
Aber offenbar nicht so prägend, dass Sie also von Anfang an Pfarrer werden wollten. Sie haben sich vielleicht durch dieses, dass man ständig zur Rechenschaft gezogen wurde, hat sich so eine Jurist, wollten Sie werden. Sie wollten Jura studieren,
ja, also
Sie
haben Jura studiert. Ich habe auch Jura angefangen, in der Tat. Ja, das war sicher auch, dass ich jetzt nicht einfach in die Fußstapfen des Vaters steigen wollte und dass ich erst mal gedacht habe, was mache ich? Ich habe mich immer schon für öffentliche Fragen, für politische Fragen interessiert und deswegen war das Jura Jura auch ein Stückchen eine Verbindung dazu. Mhm. Und außerdem habe ich auch nicht gewusst, glaube ich eigentlich genug, um Theologie zu studieren. Hätte ich wahrscheinlich früher eher mit Nein beantwortet. Und dann habe ich.
Haben Sie sich nicht mit Ihrem Vater darüber auseinandergesetzt?
Ja, natürlich. Ich war ja in das kirchliche Leben eingebunden. Ich habe natürlich die biblischen Geschichten gekannt und habe beim Kindergottesdienst mitgeholfen. Das schon. Aber das zu meinem Lebensberuf zu machen, da hätte ich davor zurückgeschreckt. Mhm. Und außerdem waren meine Interessen einfach so breit, dass ich das jetzt nicht automatisch irgendwie ergeben hätte. Aber es ist dann eben eine eigene Entscheidung gewesen, weil ich während der ersten Jurasemester gemerkt habe, eigentlich interessieren mich die grundsätzlichen Fragen, die Orientierungsfragen interessieren mich doch am allermeisten. Und da hörte es dann irgendwie auf. Das hat man dann in einer freiwilligen AG am Nachmittag gemacht, bei Jura. Und ich wollte das zu meiner Hauptsache machen. Habe dann viel in der Bibel gelesen. Das hat mich fasziniert, diese alten Geschichten, wo das ganze Leben vorkommt. Das fand ich einfach toll. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das zu meinem Beruf zu machen, das wage ich jetzt einfach mal. Ich habe es gemacht und ich habe es auch keine Sekunde bereut.
Ich habe so gedacht, also Theologiestudium bedeutet dann ja auch Hebräisch, Altgriechisch. Mhm. Und sowas hat Sie aber dann auch nicht geschreckt, also das lernen zu müssen.
Das hat mich nicht mehr am Sprachen eigentlich. Ich habe gerne Latein gemacht in der Schule. Und ich hatte mich dann, wo ich entscheiden konnte, zwischen Griechisch und Französisch für Französisch entschieden. Habe da auch 3-mal Schüleraustausch mit Frankreich gehabt.
Und das heißt, ganz schön viel Sprachen bei Ihnen.
Ja, das bereue ich also nicht. Aber dann musste ich in der Tat Hebräisch, habe ich einen Fernsprachkurs gemacht. Dann hatte ich das schon weg und Griechisch habe ich dann auch noch gemacht, zum Teil dann zu Hause bei mir die Lektionen gemacht, als ich noch im Jurastudium war, und dann hatte ich das relativ schnell auch schon gemacht und insofern hat mich das nicht abgeschreckt.
Nee. So, jetzt stelle ich mir so einen jungen Mann vor, der also in seinem Studium aufgeht, der den philosophischen Fragen nachhängt, der in der Bibel liest, so, dann ist das Studium zu Ende und Sie werden Gemeindepfarrer und stehen vor einer Gemeinde. Wie ist das?
Ja, also zunächst mal war bei mir der Weg dann nochmal etwas anders, weil ich dann an der Universität noch geblieben bin. Ich habe dann promoviert, war Assistent von Wolfgang Huber damals.
Ach, ich dachte, Sie seien erst nach dem Gemeindepfarramt seien Sie nochmal in die Uni gegangen.
Ja, das stimmt auch. Ich habe promoviert und habe dann danach in der Tat Vikariat gemacht. Aber das war für mich keine Frage. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, weil das kannte also ich ja
so,
nun.
Wird man so mit der Wirklichkeit konfrontiert, so, Sie als Pfarrerssohn kannten
das
natürlich.
Wobei, ich würde mich auch dagegen wehren, die Uni ist nicht Wirklichkeit. Das ist alles Wirklichkeit, aber verschiedene Aspekte, die muss man halt zusammenbringen. Und für mich war das wunderbar, dass ich sozusagen die Basiserfahrung sowieso hatte, dann an der Uni Zeit hatte, zu reflektieren, über die Fragen zu diskutieren, dann Vikar war und in der Gemeinde war, Religionsunterricht gegeben habe, Menschen beerdigt habe, und danach bin ich nochmal an die Uni zur Habilitation, also praktisch dann nochmal die zweite größere Arbeit, und danach bin ich dann Gemeindepfarrer erstmal geworden, und dann bin ich an die Uni, habe einen Lehrstuhl für systematische Theologie gehabt und dann war ich plötzlich Bischof. Also das war alles so drin. Alles war ich drin.
Plötzlich Bischof. Interessant. Also auch, weil wir ja vorhin über die Blase gesprochen haben, die man vielleicht mal verlässt. Ne? Also deswegen hatte ich so Uni-Wirklichkeit.
Ich habe während der Uni-Zeit in der Wärmestube für Obdachlose gearbeitet. Mhm. Also das war für mich kein Gegensatz. Es war immer schon so, dass bei allem Nachdenken ich immer bei den Dingen, wo das Leben sich abspielt, spielt sich auch an der Uni ab, aber eben auch in ganz anderer Weise dann anderswo, dass ich da dann auch verwurzelt war. Das war für mich nie ein Gegensatz.
Jetzt habe ich eben gesagt, Theologie vererbt sich. Das vererbt sich nicht nur auf Sie, sondern Sie haben es auch auf einen Ihrer Söhne vererbt, der auch sich für Theologie interessiert bzw. Theologie studiert hat.
Das ist richtig, der hat evangelische Theologie studiert, ist aber dann am Ende im Journalismus gelandet. Auch das, aber er ist auch sehr aktiv im Gottesdienst und predigt auch immer wieder. Und deswegen ist das vielleicht ganz ähnlich, dass er eben in unterschiedlichen Bereichen verwurzelt ist. Und das Entscheidende ja gerade ist, dass das keine Sonderwelten sind, sondern dass es miteinander im Gespräch ist.
Miteinander im Gespräch waren Sie auch per Buch mit Ihrem Sohn beispielsweise.
Stimmt,
also diese Auseinandersetzung mit der jüngeren Generation. Junge, gläubige Christen und Christinnen in die Organisation Kirche zu bekommen, das ist auch ein Anliegen von Heinrich Bedford-Strom, unserem Gast. Ganz an der Spitze ist das ja, Herr Bedford-Strom, gelungen. Mhm. Sie haben seit Sommer 21 eine Präses der Synode der EKD, also das ist das Organ, das beispielsweise Kirchengesetze beschließt, und die heißt Anna Nicole Heinrich, ist Studentin, 26 Jahre alt. da sind Sie, Sie freuen sich jetzt hier noch. Sind froh darüber. Ist das schon spürbar, dass da so eine junge
Frau
sitzt?
Schon gemerkt, dass ich mich freue? Ja, ich freue mich auch tatsächlich immer noch. Ich finde es wirklich klasse und es ist auch ein starkes Zeichen. Denn dieses Spitzenamt neben dem Ratsvorsitzenden, das Amt, das ich selbst begleitet habe, ist das Amt der Präses der EKD-Synode, also der Präsidentin praktisch des Kirchenparlaments in ganz Deutschland, vertritt 20 Millionen Protestanten. Das ist schon ein sehr wichtiges Amt. Das haben bisher immer meistens irgendwelche früheren Bundesminister oder ähnliche begleitet, also prominente Personen, die auch schon etwas fortgeschrittenen Alters dann natürlich waren. Und jetzt wird diese damals 25-jährige Studentin gewählt. Das war mutig, hat sie selber auch gesagt von der Synode, aber es war aus meiner Sicht ein Volltreffer, denn Anna Heinrich hat, glaube ich, in dem Jahr mit einer Kraft die evangelische Kirche in der Öffentlichkeit vertreten, die ansteckend ist und die in die Zukunft weist.
Und da lassen sie aber tatsächlich alle mitnehmen, weil das muss ja auch, also man muss ja dann tatsächlich sich auch was von einer 25-Jährigen, 26-Jährigen sagen lassen wollen.
Ja, sie ist einfach gut. Sie ist überzeugend. Und deswegen habe ich jedenfalls nirgendwo irgendwas gehört, was das irgendwie in Frage gestellt hätte, sondern ich glaube, wir sind alle dankbar, dass endlich den Worten Taten gefolgt sind. Nämlich, dass wir nicht, früher haben wir immer gesagt, dann, wir müssen als Kirche mit den jungen Leuten reden, so als ob die jungen Leute nicht Kirche werden. Oder die jungen Leute sind die Zukunft der Kirche. Nein, ja, sie sind die Gegenwart.
Hoffentlich.
Und deswegen glaube ich, sie spricht natürlich auch eine andere Sprache. Und danach gehen die Menschen, die Kirche wahrnehmen, natürlich auch. Ja. Spricht die unsere Sprache? Und jetzt haben wir eine junge Präses, die spricht die Sprache der Jungen.
Ja, aber die Gläubigen sind ja wahrscheinlich und Kirchenmitglieder sind ja wahrscheinlich eher alt. Also ihre Sprache spricht sie dann nicht mehr. Das sehe ich ja auch ein bisschen...
Ja. Ja,
durchaus Konflikte.
Ich glaube, dass die Menschen ganz genau wissen, dass alle Generationen in der Kirche vertreten sind. Und es muss sich niemand Sorgen machen, dass nicht genügend ältere Leute in den kirchlichen Leitungsgremien sind. Deswegen ist die Gefahr wirklich begrenzt. Und ich glaube, dass alle sich freuen, dass wirklich alle Generationen auch in den Entscheidungsgremien vertreten sind. Und das tut uns als Kirche richtig gut.
Wie können denn eigentlich junge Menschen nicht nur für den Glauben, sie glauben ja vielleicht, viele. Aber sie glauben vielleicht nicht den christlichen Glauben und sie sind vielleicht erst recht nicht in der Kirche. Wie können sie dafür interessiert werden?
Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass wir unsere eigenen Quellen wieder viel deutlicher wahrnehmen, uns aus ihnen nähren. Und da ist für mich, ich habe es vorhin schon mal für meine eigene Biografie angedeutet, die Bibel ganz zentral. Ich habe jetzt, gerade vorgestern ist es rausgekommen, ein Buch geschrieben über Frömmigkeit und Glück.
Aber so ist glauben der Titel. Sie wirklich, dass Sie damit eine 23-Jährige...
Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Also ich will aber auch den Inhalt kurz sagen, warum ich das geschrieben habe. Weil ich gemerkt habe, dass die Glücksforschung, also das, was die Wissenschaftler, die Glücksforscher über die Menschen sagen, die auch ohne irgendwelche religiösen Verbindungen sich äußern, also nicht irgendwie ein kirchliches Milieu, was die festgestellt haben als Themen, die da entscheidend sind, sind genau die Themen, die in der Bibel zentral sind. Dankbar leben lernen, vergeben lernen, auf die sozialen Beziehungen achten. Das sind alles Themen, die modernen Menschen von heute, wie man so schön sagt, eigentlich interessieren. Und das sind die biblischen Themen. Deswegen ist da Potenzial da.
Da ist Potenzial da, aber ein wichtiger Punkt wäre ja zum Beispiel Glaubwürdigkeit. Mhm. Und in Sachen Glaubwürdigkeit hat ja Kirche im Allgemeinen jetzt ein großes Problem. Ich sage Stichwort Missbrauch. Ja. Das ist die katholische Kirche, das ist aber auch die evangelische Kirche. Sie arbeiten auf. Sie mussten sich aber auch schon als evangelische Kirche viel Kritik von Betroffenen anhören. Sie mussten damit umgehen. Hat dieses Thema an Ihrer Verbundenheit mit Ihrer evangelischen Kirche eigentlich gekratzt?
An meiner Verbundenheit mit meiner evangelischen Kirche? Nein, denn ich bin ja da mit im Zentrum gewesen. Ich bin ja selber einer derjenigen, die versuchen, dass in meiner Kirche dieses Thema deutlich auf den Tisch kommt. Das ist auch gelungen. Wir haben viele Schritte schon gegangen. Da ist auch eine große Bereitschaft da. Und dass wir als Kirchen da ganz besonders ins Zentrum gerückt worden sind, war richtig. Denn unsere moralische Fallhöhe ist ganz besonders groß, weil wir von der Liebe Gottes sprechen. Und dann passiert sexualisierte Gewalt auch im Raum der Kirche. Ich glaube, es ist ein Thema, was die ganze Gesellschaft betrifft und es muss auch ausgeweitet werden. Aber ich glaube, wir als Kirchen stehen in der Pflicht, hier ganz besonders klar mit dem Thema umzugehen.
Haben Sie Ihre eigene Aufmerksamkeit und Sensibilität auch hinterfragt?
Ja, natürlich. Natürlich bin ich, als ich persönlich dann auch mit dem Thema konfrontiert war, das war, als ich gewählt worden war, aber noch nicht ins Amt eingeführt worden war, ist eine Betroffene zu mir in die Bamberger Sprechstunde gekommen und hat mir erzählt, was ihr widerfahren ist. Also von Anfang an war ich mit dem Thema auch sehr persönlich konfrontiert, habe dann auch andere Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, auch sehr persönlich begleitet. Und insofern ist es für mich bis heute unfassbar, wenn ich die Geschichten wirklich höre und ich treffe immer wieder auch Betroffene. Man kann sich daran nicht gewöhnen, sondern jeder einzelne Fall ist unfassbar und immer wieder weckt es einen Riesenzorn. Das ist der Grund dafür, warum wir uns auch wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und alles zu tun versuchen, was möglich ist, damit die Prävention gestärkt wird.
Die Prävention gestärkt wird und aufarbeiten gleichzeitig, also in beide Richtungen eigentlich, genau. Vergangenheit, Zukunft, genau. Gegenwart, in alle drei Richtungen. Da werden natürlich wahrscheinlich dann auch persönliche Verletzungen einfach, muss man hinnehmen, oder?
Ja, natürlich.
Also bei Aufarbeitung wird persönlich verletzt. Jemand fühlt sich zu Unrecht jetzt vielleicht in Verdacht geraten.
Gut, das sind jetzt zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist, wenn Menschen die Fehler gemacht haben, wenn das auch auf den Tisch kommt, und das muss auf den Tisch kommen, und jeder, der betroffen ist, und wir stellen uns alle diese Fragen jeden Tag, wo machen wir was falsch, wo müssen wir dazulernen, das muss auf den Tisch. Wenn jetzt natürlich Menschen zu Unrecht beschuldigt werden, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass man diesen Vorwurf persönlich bekommt und es stimmt nicht, aber es bleibt was kleben. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht das entscheidende Problem. Das entscheidende Problem ist, dass die Geschichten der Betroffenen auf den Tisch kommen, dass sie gehört werden. Deswegen rufen wir auch auf, dass Menschen, denen das widerfahren ist, dass sie sich bei uns melden, damit wir handeln können, damit wir auch das, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, aufarbeiten können.
Ist natürlich sehr schwierig, sich an genau die Institution zu wenden, die einem zugesetzt hat.
Ja, deswegen, genau, weil das so ist und weil das Betroffene auch zum Ausdruck gebracht haben, haben wir etwa ein Telefon geschaffen, was mit der Kirche überhaupt nichts zu tun hat, was eine unabhängige Ansprechstelle ist, die aber dann natürlich mit uns Kontakt aufnimmt, wenn es um die konkreten Fälle geht, damit wir was tun können.
Sie haben mal irgendwann gesagt, wer fromm ist, muss auch politisch sein. Was heißt das denn?
Ja, das heißt, dass wir das Doppelgebot der Liebe ernst nehmen müssen. Gott lieben und den Nächsten lieben. Das ist die zentrale Botschaft, die Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat. Ja, wenn ich bete, dann kann ich gar nicht anders, als mich anrühren lassen von der Not des Nächsten. Und die Not des Nächsten, die hat natürlich oft auch politische Gründe. Und deswegen kann man diesen Horizont, den politischen Horizont, gar nicht ausklammern. Wenn Menschen in Afrika nicht mehr leben können, wenn Hunger viele Menschen tötet jeden Tag, dann hat es natürlich auch mit politischen Punkten zu tun. Und deswegen ist es völlig unmöglich, die Politik rauszulassen, wenn wir das Nächstenliebegebot wirklich ernst nehmen.
Sie haben daraus dann als Ratsvorsitzender folgenden Schluss gezogen. Die EKD unterstützt die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer im Bündnis mit United for Rescue mit einem kirchlichen Rettungsschiff. Solche Aktionen stärken auch die Kirche, haben Sie, glaube ich, irgendwann gesagt, weil Sie hatten es vorhin beschrieben, ganz andere Menschen sich plötzlich mit der Kirche verbunden fühlen. Also es ist auch immer beides, also auch ein eigener Vorteil.
Ja, das ist natürlich völlig marginal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben das gemacht, weil wir davon überzeugt sind, weil wir es nicht ertragen konnten, immer im Fernsehen die Bilder zu sehen von Hunderten von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, weil ihnen niemand hilft. Die Europäische Union, die europäischen Staaten haben die Seenotrettung ersatzlos eingestellt und haben dann sogar noch die zivilen Seenotretter behindert und kriminalisiert. Und das ist unwürdig. Und das widerspricht all den Werten, für die das Christentum steht. Deswegen haben wir gesagt, wir können da nicht nur reden, wir müssen da handeln, haben dieses Bündnis gegründet und helfen mit, dass im Mittelmeer da Schiffe kreuzen, die Menschen in Seenot, die wirklich vor dem Ertrinken bewahrt werden müssen, die diese Menschen retten. Dazu stehe ich, das ist Teil einer Gesamtstrategie, Menschen in Afrika zu helfen, Menschen, die sich auf den Weg machen, zu helfen, Menschen, die hier dann ankommen, zu helfen. Man kann Menschen nicht einfach ertrinken lassen.
Sie haben sich dafür aber auch heftige Kritik, sogar bis zu Drohungen irgendwie anhören müssen. Macht das was
mit
Ihnen?
Ja, natürlich. Das ist ein kontroverses Thema. Ich habe dann viele Diskussionen geführt, viele Gespräche auf Facebook oder eben auch über E-Mail, wo Menschen gesagt haben, man darf Menschen nicht ertrinken lassen, aber man darf ihnen auch kein Taxi nach Europa geben. Dann habe ich einfach die Argumente Punkt für Punkt abgeklopft und habe dabei sehr viele gute Erfahrungen gemacht, dass oft Menschen danach verstanden haben, warum wir
also
das tun.
Also fehlt beim Gespräch.
Ja, das ist aber nur die eine Seite. Den Shitstorm habe ich erwartet. Was ich nicht erwartet habe, war der Lovestorm. Und insbesondere von jungen Leuten, die gesagt haben, jetzt bleibe ich in der Kirche, weil sie das toll fanden, dass die Kirche sich da engagiert.
Also im Gespräch bleiben, das gibt mir auch nochmal ein anderes Stichwort. Auch im Zusammenhang mit Politik und Weltgeschehen zurzeit diskutiert ja auch die evangelische Kirche über den Umgang, über den Krieg gegen die Ukraine und über den eigenen Umgang mit der russisch-orthodoxen Kirche. Mhm. Also Sie sind jetzt auch, glaube ich, gerade gewesen.
Ja, ich war gerade die letzten beiden Tage in Genf. Wir haben vorbereitet die Vollversammlung des Weltkirchenrats, die zum ersten Mal in der Geschichte in Deutschland stattfindet.
Und da haben Sie gepostet auf Facebook auch die Diskussionen, die es da gibt. Ja. Weil eigentlich gibt es beispielsweise einen offenen Brief, die orthodoxe Kirche quasi zu suspendieren, die Mitgliedschaft. Sie haben sich dagegen entschieden als evangelische, als ökumenische Kirche.
Ja, ich habe in der Tat gerade auch auf Facebook dann mit den Menschen, die den offenen Brief geschrieben haben, da diskutiert und habe versucht zu erläutern, warum ich der festen Überzeugung bin, dass es falsch wäre, die orthodoxe Kirche auszuschließen. Denn die orthodoxe Kirche ist nicht einfach der Patriarch Kyrill, der in der Tat schreckliche Äußerungen von sich gegeben hat, die man als Legitimierung des Krieges lesen muss. Und dem haben wir ganz klar widersprochen. Aber es gibt eben sehr viele unterschiedliche Meinungen, auch in der russisch-orthodoxen Kirche, auch wenn sie zum Teil sie nur äußern können unter Bedrohung ihres eigenen Lebens.
Aber
oder
wie will man die
Existenz
denn stärken und gleichzeitig Kyrill zuhören?
Ja, wir machen ja ganz konkrete Gesprächserfahrungen mit Menschen, die bis in die Spitze hineingehen, die eben da sehr anders reden. Und meine Frage ist schlicht und einfach, welche Alternative gibt es denn, wenn wir eine Nachkriegsperspektive in den Blick nehmen? Russland wird nicht besiegt werden, wie Nazi-Deutschland besiegt worden ist, militärisch, sondern es wird Brücken geben müssen. Wir müssen ins Gespräch kommen. Wir müssen eine Perspektive hoffentlich bald nach dem Krieg finden. Und dazu brauchen wir genau jetzt die Brücken, die noch da sind, in Städtepartnerschaften, in Wissenschaftskooperationen, in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und eben auch und ganz besonders in der Kirche. Und bisher, muss ich sagen, fühle ich mich 100% bestätigt, dass es richtig ist, diese Brücken zu behalten und eben sie nicht abzubrechen, sondern im Gegenteil zu versuchen zu verstehen, wie in aller Welt kann ein solches aggressives Vorgehen gegen ein anderes Land legitimiert werden und was kann man tun, damit man da ins Nachdenken kommt und durch die Propaganda Putins durchbricht.
Wie heftig sind solche Auseinandersetzungen in diesen Tagungen, auf diesen Tagungen?
Es ist zunächst mal so, dass man versucht zu verstehen, hinzuhören und vielleicht auch die Schwierigkeit der Menschen, die da mit uns reden, die natürlich auch nur bedingt frei reden können, das auch erstmal wahrzunehmen und dann da zu versuchen, trotzdem ins Gespräch zu kommen. Das ist nicht immer in der Öffentlichkeit möglich. Da muss viel auch im Hintergrund passieren. Aber genau daran muss man arbeiten, damit wir vorankommen. Es gibt keine Alternative zum Reden. Man kann nicht nur militärisch das Thema lösen.
Also ich glaube, man hört ganz deutlich, also den Politiker sozusagen auch in Ihnen, den politisch denkenden Menschen und gleichzeitig Christen Heinrich Bedford-Strom hier im Deutschlandfunk Kultur. Das sind die letzten Minuten im Gespräch mit Heinrich Bedford-Strom. Sie sind 1960 geboren als Heinrich Strom. Woher kommt das Bedford?
Das Bedford kommt von meiner Frau. Das ist mir zugewachsen, als wir 1985 in den USA in der Nähe von Boston geheiratet haben. Nach amerikanischem Namensrecht war es möglich, dass wir unsere beiden Namen, das Bedford, Debbie Bedford und Heinrich Strom, zusammengefügt haben, sodass wir beide und auch unsere drei Söhne alle jetzt Bedford-Strom heißen.
Welche Rolle spielt die Binationalität in Ihrer Familie? Bereichernd oder anstrengend?
Nee, nicht anstrengend. Nein, nein. Auf jeden Fall bereichernd. Und wir sind jetzt auch nicht auf Deutschland und USA begrenzt, sondern wir haben enge Freunde in Ruanda zum Beispiel, in Südafrika. Habe ich ja auch eine Professur. Meine Frau hat dort Psychotherapeuten ausgebildet. Meine Frau ist 4 Jahre in Frankreich als Jugendliche, hat sie gelebt. Und insofern ist sozusagen dieses Spektrum der Internationalität gehört zu meiner DNA und das empfinde ich als extrem bereichernd.
Ich habe so gedacht, also Sie haben in Berkeley studiert, Sie haben mehrere Aufenthalte in den USA, Sie haben auch eine Gastprofessur. Da wird ja der Glaube, der evangelische, auch ganz anders gelebt. Haben Sie manchmal so gedacht, hier... Ah, das ist vielleicht frischer.
Ja,
oder?
Ja, ja, natürlich. Das ist,
hier will ich bleiben.
Das ist die Quelle überhaupt in dem ökumenischen internationalen Austausch, auch jetzt in den letzten beiden Tagen in Genf, wo die ganze Welt versammelt war. Menschen aller Hautfarben, aller Sprachen, viele junge Leute. Das war total inspirierend. Da wird getanzt, da wird leidenschaftlich gesungen, man bewegt sich dazu.
Aber Sie wollten nie woanders sein als in Deutschland.
Bitte?
Aber Sie wollten nie woanders sein als in Bayern.
Ich kann mir auch vorstellen, woanders zu leben, aber ich bin sehr, sehr gerne in Bayern, liebe Bayern, aber es gibt auch andere schöne Teile Deutschlands und der Welt. Ich war da nie drauf fixiert, auf einen bestimmten Punkt der Welt, aber das ergibt sich so im Leben dann, das plant man nicht.
Na, vielleicht, nicht plant, vielleicht als Pensionär? In die USA?
Wir werden sehen.
Kann sich vielleicht Heinrich Bedford-Ström sowieso nicht als Pensionär vorstellen. Aber mit diesem Bild im Kopf beenden wir das Gespräch und ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch
Ihnen.
Hier.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.